Ja, wir befinden uns mitten in einer Reihe durch den Epheserbrief und wir schauen uns Texte aus dem Epheserbrief an. Diesen Brief, den Paulus, so kann man mit guten Gründen das sagen, dass Paulus den geschrieben hat, dass das auch stimmt, was dort gesagt wird, dass er der Autor ist und dass er diesen Brief geschrieben hat an die frühen Christenheit in und um Ephesus herum. Und wir befinden uns in dem praktischen Teil dieses Briefes. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 3, ist der lehrmäßige Teil, in dem Paulus betont, wie überreich Menschen, die in Christus sind, beschenkt sind und was sie alles in ihm haben. Und er leitet dazu an, das immer mehr auszuloten in der Tiefe, in der Breite, in der Höhe und in der Auswirkung. Und er leitet nicht dazu an nur, sondern ihm stocken die Worte. Er kommt selber an Stellen des Epheserbriefes nicht mehr weiter angesichts der Großartigkeit der unverdienten Zuwendung Gottes zu sündigen Menschen, gottlosen Menschen, die eigentlich von ihm abgewandt waren. Und dann kommt er ins Stocken und kommt nicht mehr weiter und geht auf die Knie und betet um Erkenntnis der Großartigkeit und der Weiträumigkeit der Gnade und Liebe Gottes, die in uns hineingelegt sind durch Christus. Und das ist der erste Teil, diese drei Kapitel, und wir sind im zweiten Teil, in dem praktischen Teil. Was hat das jetzt für Auswirkungen für das praktische, konkrete Leben, in Christus zu sein? Davon war letzte Woche schon die Rede, dass Jesus uns neu gemacht hat. Das Alte ist vergangen, siehe, das Neue ist schon da, es hat schon angefangen. Also zieht den neuen Menschen auch an. Das Alte ist abgelegt und in Christus bist du erneuert. Und das hat Auswirkungen und es gibt Unterschiede. Und jetzt wird es noch konkreter, jetzt wird es daher auch ein bisschen knifflig und sehr praktisch, und wir werden uns diese Verse einmal anschauen und dann darüber ins Nachdenken kommen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Gebt euren Mund nicht her für wertloses Gerede, sondern sprecht das gute Wort aus, das hilft, wo jemand es braucht und das dem Hörer wohltut. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, mit Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an, und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, danke für diese Worte und danke, dass sie von deinem Geist inspiriert sind und dass wir sie lesen können und dass wir sie empfangen können, dass du sie uns mitteilst zu unserer Hilfe. Und ich bitte dich, dass die Worte, die ich jetzt spreche, dass die auch wohltuende, gute Worte sind, so wie es hier im Text heißt. In Jesu Namen. Amen. Hier zwei anfängliche Beobachtungen, wenn wir diese Verse lesen. Die erste Beobachtung: Diese Sätze richten sich an das Miteinander für Christen. Sie sind eine Wegweisung für Christen in den Gemeinden. Erst einmal von den ersten Zuhörern, die dort damals diese Briefe vorgelesen bekommen haben, jetzt aber auch für uns heute. Sie sind ein paar Hinweise, wie das Miteinander in einer christlichen Gemeinschaft aussehen soll. Es ist zwar hier im ersten Vers von dem sogenannten Nächsten die Rede, haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet, da ist im Originalgriechischen von dem Nächsten die Rede, aber also dem allgemeinen Mitmenschen, aber es wird danach ja gesagt, wir sind alle Glieder ein und desselben Leibes. Und dieser Leib, damit ist der Leib Christi gemeint. Und wir sind sozusagen Körperteile des einen Leibes Christi, hier auf der Erde, seines Leibes. Das ist damit gemeint. Wir sind zwar alle einzelne Leute, ne, du sitzt ja da als ein Mensch, du bist also einer, ne, oder eine, aber du bist auch Teil eines Ganzen. Und das ist die Begründung, die Paulus hervorhebt, nicht, ja, Gott sagt, du musst das machen oder Gott sagt, du darfst dies nicht tun, du musst mehr aufpassen, wie du redest oder so. Nein, es geht um das Verständnis dafür, dass du ein Teil bist, ein Einzelner bist, aber auch zu einem Ganzen gehörst. Und dieses Ganze ist hier im Blick. Wir sind Glieder an einem Leib, das heißt der Gemeinde Gottes. Und das ist sehr anregend. Diese Worte und sehr praktisch und sehr konkret. Das Neue Testament können wir also hier in der ersten Beobachtung schon mal feststellen und festhalten, das ermahnt nicht nur und ermutigt nicht nur, Leute, geht in die Stadt, geht in die Welt, verkündigt das Evangelium, ändert was in eurer Umgebung, transformiert die Gesellschaft, ja, und seht zu, dass mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit, mehr Umweltschutz in die Stadt kommt, in der ihr lebt. Das ist auf jeden Fall biblisch, was ich gerade gesagt habe, aber das ist nicht das Einzige. Das Augenmerk Gottes ist nicht nur darauf ausgerichtet, dass wir in die Gesellschaft gehen und positive Veränderungen herbeiführen, sondern das Augenmerk Gottes ist auch auf die Gemeinde im Inneren gerichtet. Hier geht es um ein Verhalten innerhalb der Gemeinde. Und das ist ja auch irgendwie sinnig und logisch. Es kann ja nicht sein, dass Gott sagt, geht hinaus in alle Welt, macht mich bekannt, also macht meine Liebe bekannt, verbreitet das Evangelium, weist Leute auf Jesus hin und dann weist du Leute auf Jesus hin und dann machst du Gott bekannt und dann dienst du den Menschen in deiner Stadt und wir tun das ja hier auch in vielfältiger Hinsicht. Ja, und dann lernt man die Gemeinde kennen. Und dann stellt man auf einmal fest, ja, das mit Jesus hörte sich ja alles gut an und irgendwie bin ich Gott auch näher gekommen. Aber hier in dieser Gemeinde, da ist es irgendwie sehr, sehr komisch und sehr seltsam. Und manchmal ist es ja auch so, das ist auch gar keine Frage. Aber es soll nicht ein Gegensatz sein zu unserem Handeln in der Welt, sondern es soll Leuchtkraft ausgehen. Es soll eine Ausstrahlung ausgehen, von der Gemeinschaft im Inneren, von uns, aus uns heraus. Das ist das, was hier im Blick ist. Das heißt also, wenn du jetzt große Ideen hast und was könnte man alles planen und Projekte und was auch immer, und wir haben auch immer viele gute Ideen und glaube ich jedenfalls, und wir machen auch viele gute Dinge, aber diese Dinge haben wenig Belang und wenig Wert, wenn es im Kleinen irgendwie gar nicht klappt und gar nicht funktioniert. Das heißt, das, was im Großen geschieht, das muss im Kleinen ja auch erfahrbar sein. Und hier geht es um unsere nächste soziale Beziehung. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, Gutes tun wollen, dann ist es wichtig, Gottes Augenmerk zu folgen auf das Miteinander innerhalb der Gemeinde. Wir sind eingefügt in eine Gemeinschaft. Dort leben wir, dort erfahren wir Zuwendung, Korrektur. Das ist so eine Art Zuhausegefühl für uns. Es ist für die Leute damals mehr sogar gewesen als eine Familie, denn nicht alle aus der Familie haben sich dem Glauben angeschlossen. Aber in der geistlichen Familie Gottes, da war es so. Und da war das erste soziale Gefüge. Und dann kann man auch über Beiträge in der Stadt und in der Umgebung und Verwandlungskraft nach außen denken, aber es ist eben nötig, dass wir auch nach innerhalb schauen. Das Zweite, was ich bemerken möchte zu diesem Text, ist, dass der sehr konkret ist. Es ist sehr praktisch, geht um unsere Sprache. In allererster Linie sind hier unsere Worte im Blick und ihre Kraft, die sie haben. Sowohl im zerstörerischen Sinne als auch im aufbauenden Sinne. Es geht um unser Sprechen, um unsere Kommunikation. Wir sehen, dass hier in Vers 28 eine Ausnahme ist, aber das ist, soweit ich das sehe, eigentlich so die einzige, wo ein anderes Thema angesprochen wird, des alten, bisherigen Lebens und des neuen Lebens in Christus. Da geht es darum, wer bisher ein Dieb gewesen ist, da ist übrigens so ein Wort, das könnte auch übersetzt werden, ein Stehlender, also das war so ein permanent notorischer stehlender Mensch anscheinend, also ich will damit nur sagen, mit was für Leuten Paulus damals auch zu tun hatte. Wer bisher also ein Dieb gewesen ist, ein dauerstehlender Mensch, der soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Also dieser Vers zieht auf unser Tun ab. Es gibt ein altes Tun, es gibt ein Leben, was außerhalb von Christus war, was jetzt auch praktisch auf unser Tun sich auswirkt. Und dazu gehört, dass diejenigen, die gestohlen haben, jetzt nicht mehr stehlen, sondern dass sie aufrichtig arbeiten. Arbeit wird sehr wertgeschätzt. Also, es ist nicht nur negativ, das sollst du nicht tun, sondern positiv. Arbeite, du ehemaliger Dieb, damit du dich auch um die kümmern kannst, die es brauchen. Nicht nach dem Motto, mehr nehmen, mehr nehmen, mehr nehmen, und andere irgendwie da nicht ganz so ehrlich und ernst nehmen, sondern auch mal im Zweifelsfall berauben, sondern zu einem Beschenkenden werden. Zu einem, der anderen sogar noch was abgeben kann. Und das gehört dazu, auch in diesem Text. Und das fördert die Gemeinschaft und die Glaubwürdigkeit einer Gemeinde. Auch innerhalb der Gemeinde ist ein Ausgleich vorgesehen, dass es so ist, dass man aufeinander achtet und guckt, wie kommen Leute klar. Und wenn das auffällt innerhalb der Gemeinde, dass Leute sogar vielleicht nicht genug zu essen haben, ist es wichtig, darauf zu achten, dass diejenigen, die mehr haben, auch davon abgeben. Das ist der einzige Vers, der aus dem Rahmen fällt. Das eigentliche Thema, worum es aber hier geht, das ist unser Mund, unsere Lippen, unsere Worte, unser Sprechen, unser Reden, Umgang mit unserer Stimme, unsere Kommunikation innerhalb der Gemeinde. Also es ist nicht so nach dem Motto, naja, so sind wir halt, wie wir reden, das ist doch eigentlich, ja, so reden wir, da kann ich auch nichts dran ändern, nicht? Und so ist es eben und so war es eben schon immer und so wird es auch immer sein, sondern unser Reden kommt hier auf den Prüfstand. Nicht nach dem Motto, da kann man nichts machen, da brauchen wir auch gar nicht drüber nachdenken. Nein, es geht um unser Reden. Und das Reden, das macht einen Unterschied aus, wie wir reden und wie wir unsere Worte gebrauchen. Und das kann auch mancher von uns vielleicht gut an sich selber überlegen, wenn du überlegst, wie es war, als du noch kein Christ warst und wie du geredet hast und wie sich vielleicht, ohne dass du es eigentlich groß beabsichtigt hast und dich darauf konzentriert hast, aber wie auf einmal sich andere Worte in dir ereignet haben und du gemerkt hast, Mensch, diese ganz blöden, bescheuerten Reden und dieses nichtige Gerede und dieses negative Sprechen, ständig irgendwie alles so Gemeinschaftsunförderliche, was ich früher so hatte, oder auch einfach so blöde Bemerkungen, die ich immer mal so dahergesagt habe. Mensch, irgendwie hat das abgenommen. Da hat sich was verändert. Und ich habe sogar neulich, ich habe gestern ein Gespräch gehabt, das war so richtig ermutigend. Da haben wir uns in die Augen geguckt, wir haben uns Worte gesagt und alle Worte waren einfach total Gold wert und ermutigend und schön. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, stimmt, da hat sich was verändert bei mir. Und ich muss sagen, dass ich das auch in Teilen so erlebe. Gerade gestern von dem Gespräch, was ich erzählt habe, wo ich richtig von zehren kann, wo ich sage, Mensch, das waren so wertvolle Worte, die wir ausgetauscht haben. Es war nichts Großartiges, es war kein Weltwunder oder so, dieses Gespräch, aber für mich, ich zehre da jetzt noch von. Wie schön ist das, gute Worte sich gegenseitig mitzuteilen. Wie gut ist das und wie erhebend und wie ernährend geradezu für die Seele. Vier Aussagen sind hier sehr auffällig über unsere Worte. Das erste ist das aufrichtige Wort. Es geht hier um Wahrhaftigkeit. Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. In anderer Übersetzung, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Immer dran denken, es soll nicht eine Bedrückung sein und es soll nicht eine Bedrohung sein. Es sind Hinweise, was anders wird und was man auch anders machen kann in Christus. Es geht um Wahrhaftigkeit. Warum? Weil wir untereinander Glieder, Teile des einen Leibes Christi sind, der Gemeinde sind. Jede Lüge trennt, jede Lüge schafft Wände zwischen Menschen. Jede Lüge entfremdet uns. Müssen wir kurz irgendwie nochmal drüber nachdenken. Warum lügen wir eigentlich? Warum lügen Menschen eigentlich überhaupt? Warum lügt man eigentlich? Warum gibt es eigentlich Lügen überhaupt? Wer hat das eigentlich erfunden? Komische Erfindung irgendwie. Ein paar Ideen, warum Menschen lügen. Und ich sage es auch in der Wir-Form. Ein Grund könnte sein, weil wir uns beliebt machen wollen. Wir wollen, dass die Menschen einen guten Eindruck von uns haben. Das heißt, wir sagen etwas, wir erwecken einen Eindruck, wir sagen nicht eine ganz direkte falsche Aussage, so dass man jetzt wirklich sagt, ja, warst du dann und dann da und da und du sagst, ja, und warst da aber nicht. Also so plump und direkt ist es ja nicht. Aber wir erwecken einen Eindruck, dass etwas gewesen ist oder dass wir was gemacht haben oder nicht gemacht haben, was nicht stimmt. Oder man macht sich Komplimente, die nicht ernst gemeint sind. Oder man redet über Dinge hinweg und beschönigt. Warum? Weil wir möchten gerne einen guten Eindruck erwecken. Wir möchten gerne gemocht werden, wir möchten gerne beliebt sein. Eine andere Möglichkeit, warum Menschen überhaupt lügen, ist, damit es nicht zum Streit kommt. Damit es nicht zur Reibung kommt. Es heißt ja nicht, wir müssen immer alles sagen, was wir denken, wenn wir die Wahrheit sagen wollen. Ich hoffe, dass das keiner jetzt denkt. Oder was wir fühlen. Du musst dich überall in jeder Gesellschaft oder mit jedem, mit dem du sprichst, musst du sagen, was du denkst und fühlst. Das wäre sehr fatal. Ich würde ganz erheblich davon abraten. Das kann die Beziehung total zerstören. Ja, das ist überhaupt nicht hier gemeint an dieser Stelle. Aber es kann sein, dass wir vermeiden wollen, dass wir uns reiben aneinander, dass wir uns auseinandersetzen, dass wir einen Konflikt befürchten. Und deswegen beschönigen wir etwas, gehen über irgendwas hinweg, anstatt aufrichtig und wahrhaftig zu sein. Das Ergebnis davon ist Entfremdung und ist Distanz. Nächste Möglichkeit, warum Menschen lügen, ist, weil wir feige sind. Wahrheit kostet Mut. Wahrheit kann schockieren. Aber wo sollen wir lernen, die Wahrheit zu sagen, wenn nicht in der Gemeinde? Das ist ja ein Experimentierfeld. Gemeinde ist für mich ein Experimentierfeld, ist ein Modell. Und in diesem Modell Gemeinde, da kann und soll die Wahrheit gesagt werden, wo sonst überall in vielen, vielen Stellen gelogen wird. Wo soll das passieren und wo soll das modellhaft Gestalt gewinnen, wenn nicht in der Gemeinde? Man redet sonst viel in Firmen, überall, in verschiedensten Organisationen, was es alles gibt. Aber man redet ja oft übereinander mehr als miteinander. Und die Wahrheit ist manchmal ganz schön selten anzutreffen. Und es ist wirklich völlig normal, dass Leute irgendwie auch nicht ganz die Wahrheit sagen. Ja, und hier ist jetzt die Herausforderung für uns. Sagst du, ja, das ist eben so und da kann man nichts machen und lebst so weiter? Oder lässt du dich ansprechen von diesem Text und sagst, leg die Lüge ab und redet die Wahrheit? Gott sagt das ja nicht mit dem Hau drauf, Klöppel. sondern er liebt uns ja in die Aufrichtigkeit hinein. Du kannst ja auch gar nicht aufrichtig sein und die Wahrheit, die man traut sich ja gar nicht, die Wahrheit zu sagen, wenn man nicht das Gefühl hat, angenommen zu sein und geliebt zu sein. Das heißt, es muss eine Atmosphäre möglich sein und wir erleben das ja auch hier in der Gemeinde. Ich meine jetzt auch gar nicht, dass wir als Gemeinde besonders viel Ermahnung in diesem Bereich nötig haben. Ich will damit nur sagen, es ist wichtig, dass wir das beachten und dass wir das wertschätzen und weiter so auch in diesem Lernprozess sind, wahrhaftig zu reden. Gott liebt uns in der Aufrichtigkeit hinein. Das heißt, bei Gott können wir wirklich die Masken abnehmen und total wir selbst sein. Und es darf alles, was in uns ist und alles, was an Gedanken und Gefühlen und Dingen in unserem Leben da ist, das darf alles sein und betrachtet werden im Licht der Gnade Gottes. Er hält das alles aus. Und er liebt uns. Und diese Atmosphäre zwischen angenommen sein, so wie man ist, und dadurch, dass man angenommen ist, so wie man ist und geliebt ist, wie man ist, dadurch wahrhaftig sein zu können, diese Atmosphäre, die verkörpert Gott und die möchte er hier auch in dieser Gemeinde und auch in anderen Gemeinden. Transparenz und Ehrlichkeit, Leuchtkraft einer Gemeinschaft geschieht durch das ehrliche und aufrichtige Wort. Und manchmal ist bei Christen so eine Sondergefahr, ich weiß nicht, ob es bei Christen mehr ist als bei anderen, aber es gibt auch so eine falsche Freundlichkeit, die finde ich auch manchmal anstrengend. Das kann eine Gefahr sein, dass wir ja so versuchen, überfreundlich zu sein und uns irgendwie immer so, selbst wenn es überhaupt keinen angemessenen Grund gibt, sondern im Gegenteil, es gibt Grund jetzt im Moment mal einfach ganz ehrlich und ganz direkt wirklich ein Problem anzusprechen, dass man dann trotzdem irgendwie lächelt und ganz freundlich ist. Das ist auch so eine Form von nicht ganz aufrichtiger Wahrhaftigkeit. Das ist anstrengend, finde ich. Ja, der Grundtenor ist Freundlichkeit und wir gehen freundlich miteinander um, aber es muss auch möglich sein, direkt und offen miteinander zu reden. Das Gefühl, wenn Leute uns kennenlernen, eine Gemeinde kennenlernen, in der Jesus lebt, das Gefühl soll sein, wenn ich die treffe, wenn ich mit denen zusammenkomme und wenn ich mit denen rede, da habe ich das Gefühl, ich weiß, woran ich bin. Das ist das Gefühl, was hier das Klima sein soll, die Atmosphäre sein soll. Wenn wir jetzt aber nur die Wahrheit sagen würden, dann wäre das nicht genug, sondern das nächste ist das behutsame Wort. Vers 26 und 27. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in unserem Leben, in eurem Leben. Also Wahrhaftigkeit, aber auch Behutsamkeit im Reden ist hier angesprochen. Nicht sündigen heißt am Ziel vorbeischießen, dass wir nicht mit unserem Wut, kleiner Nebenaspekt ist übrigens ganz interessant, es ist okay, wütend zu sein, es ist okay, sich zu ärgern. Ne? Habe ich doch richtig gelesen, oder? Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Also wenn wir zornig sind, dann ist es nicht gleich automatisch Sünde. Man darf auch mal zornig sein und auch mal verärgert sein. Das ist okay. Das gesteht dir das auch zu, dich mal zu ärgern. Und das ist ein Grund für Neurosen und psychische Krankheiten, dass Leute sich das nicht zugestehen, dass ich mich gerade ärgere und zwar zu Recht ärgere. Und ich darf mich ärgern und dieser Ärger, der fühlt sich blöd an. Gesteh dir das zu. Gott gesteht es dir auch zu. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Was machst du mit deinem Ärger? Rufst du erstmal Leute an und blaberst sie voll? Oder brauchst du total auf und schießt ein Donnerwetter ab für den nächstbesten Menschen, den du gar nicht kennst, den du gerade zufällig getroffen hast? Dem gibst du eine Standpauke, sodass ihm die Ohren wegfallen? Dann ist der Satz am Ziel vorbeigeschossen. Ärger ja, es ist okay, aber lass den Ärger nicht an deinen Mitmenschen aus, in einer unberechtigten Weise. Es muss auch möglich sein, Raum sein, auch in einer Gemeinde, Ärger auszudrücken, auch Unmut zu äußern, dafür muss auch Raum sein. Aber lass es nicht an den Leuten aus, an den Menschen aus und vor allem überlege, ob du deinen Ärger angenommen hast oder ob du ihn in einen falschen Kanal leitest. Also was ich empfehlen kann, wenn man richtig empört ist, wenn man sich richtig ärgert, ich kann euch auch gerne einladen, ihr könnt dann auf mich zukommen nach dem Gottesdienst, ich habe eine Axt zu Hause Und wir haben Holz zu Hause. Die Kombination, nein, keine falschen Assoziationen jetzt bitte. Die Kombination, ich lege Wert auf den Punkt Holz. Da kommen wir schon wieder im kniffligen Bereich. Ich lade euch ein, ich mache euch das Angebot. Bei uns gibt es unterm Carport Holz und im Schuppen eine Axt. Und das hilft. Das kann sehr gut sein, wenn man verärgert ist. Gut, okay, aber an dem Punkt wollen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Wir müssen weiter gucken nach dem dritten Punkt. Das ist das wahrhaftige Wort, das behutsame Wort. Jetzt das dritte, das aufbauende, das nutzbringende Wort, Vers 29 bis 31, ganz besonders anzugucken hier. Gebt euren Mund nicht her für wertloses Gerede oder für eine giftige Wurzel, sondern sprecht das gute Wort aus. Das hilft, wo jemand es braucht. Und was dem Hörer wohltut, das finde ich so schön ausgedrückt. Wann hast du zuletzt ein gutes Wort für dich gehört, was dir wohlgetan hast? Wann hast du zuletzt ein gutes Wort jemandem gesagt, was jemand anderem wohlgetan hat? Wie schön ist das ausgedrückt. Und dahinter steckt Gott. Gott kommuniziert mit uns voller guter Worte. Deswegen ist es so schön, sein Wort zu lesen. Da sind gute Worte, da sind schöne Worte, da sind aufbauende Worte drin. Allein im Epheserbrief, wenn du das erste Kapitel liest, der strotzt vor guten, schönen, zusprechenden Worten zu dir. Von Ewigkeit her geliebt, von Ewigkeit her als Kind angesehen, als Kind adoptiert, beim himmlischen Vater angenommen, erwählt vor Grundlegung der Welt, vergeben für alle Zeiten, das strotzt voller guter Worte. Da steckt Gott dahinter. Gott kommuniziert schon im Alten Testament so wunderschön und so kunstvoll mit seinem Volk, indem er zum Beispiel die Stiftshütte gestalten lässt. Damals hatten sie ja keine Bibel, aber sie hatten die Stiftshütte, das war so ein fahrendes Zelt. Da konnten sie voller Schmuck und Kunstfertigkeit sehen, dass Gott mit ihnen ist und dass Gott gut mit ihnen redet und wohltuend zu ihnen redet und zu ihnen steht. Nutzbringend, hilfreich. Zu Hause, aber auch in verschiedenen Begegnungen im Treppenhaus, wo man ist. Das heißt nicht, es müssen alle Worte gewählt sein. Es muss immer alles, wir müssen jetzt erstmal dreimal überlegen, was wir sagen oder so. Oder wir sind ganz gehemmt, wir trauen uns gar nicht mehr, irgendwas zu sagen überhaupt. Sondern wir müssen auch lachen und wir müssen auch blödeln. Und das ist völlig wichtig und völlig klar. Christen haben gute Gründe, viel zu lachen. Und also das ist gar kein Thema hier. Aber trotzdem zu singen, wohltuend und Gutes reden, das ist das, was aufbaut und was hilft und was gemeinschaftsfördernd ist. Letzter Punkt, das vergebende Wort ist gefragt. Nicht nur das aufrichtige Wort, das wahrhaftige Wort, nicht nur das behutsame Wort und nicht nur das aufbauende, nutzbringende Wort, sondern auch das vergebende Wort ist hier in Vers 32 im Blick. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wieder ist Gott hier, der dahinter steckt. Und ich habe das in den letzten Wochen gerade dreimal erfahren, eine tolle Erfahrung gemacht, wie eine auf eine ganz unkomplizierte Weise Dinge, die schiefgegangen sind, an einer Stelle, wo ich etwas verbockt habe, wo das ausgeräumt werden konnte, wo einfach ich habe einfach gesagt, entschuldige bitte, das war falsch und mir wurde vergeben. An anderer Stelle hat zu mir jemand gesagt, Tobias, entschuldige bitte, das war falsch. Ich habe gesagt, ah, ja, Mensch, klar, vergebe ich dir. Und dann haben wir auch noch ein bisschen erklärt, warum es dazu gekommen ist, wenn man so ein bisschen den Hintergrund erzählt, warum man etwas Falsches gesagt hat und etwas im falschen Tonfall rübergebracht hat, dann verständigt man sich noch umso mehr. Und das habe ich jetzt gerade kürzlich dreimal erlebt. Es war super kurz und super unkompliziert. Das vergebende Wort. Also wenn wir nicht schuldig aneinander werden würden, wenn Christen nicht aneinander Unrecht begehen würden, bräuchten wir diesen Vers nicht, dann können wir den ja streichen. Vorausgesetzt ist, dass wir schuldig werden aneinander. Und dann können wir zu Gott sagen, oh Gott, ich vergebe XY. Oder zu uns selbst sagen, ich will mir selbst vergeben. Oder einem anderen sagen, ich vergebe dir. Oder auch, ich bitte um Verzeihung. Es tut mir leid, entschuldige bitte. Das war verkehrt. Und oftmals machen wir auch da an der Stelle viele Ausflüchte und ja, fällt uns schwer, Brücken zu bauen. Soweit an dieser Stelle die Ermutigung auf das Neue, was Gott uns durch Christus geschenkt hat, in Form und Gestalt unseres Redens zu achten. Gott schenkt uns geheiligte, gereinigte Lippen. Das ist nicht kompliziert, das ist nicht gehemmt, das ist nicht ängstlich, ich muss aufpassen, sondern es ist eine geistgeprägte Offenheit und Direktheit, gewürzt mit ganz viel Freundlichkeit und aufbauenden Worten. Dazu segne uns Gott. Amen.